Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Mann, der gerade erst die Unterkante der Torlatte im Marschwegstadion blitzeblank geschossen hat, der aber eigentlich dafür da ist, sich einen weißen Schuh auf der linken Außenbahn zu holen. Nico May. Hi Nico.
Moin.
Bevor es aber richtig losgeht, stelle ich euch kurz den Werbepartner für diese Folge vor. Sportler aufgepasst, seit 2006 ist Sportnord euer zuverlässiger Partner rund um das Thema Teamsport und Sportartikel. Vor Ort in Brake und online unter www.teamsportausstatter.de findet ihr eine große Auswahl diverser Sportartikel, egal ob Schuhe, Taschen, Trikots oder Sportequipment. Schön, dass du da bist, Nico. Das Tor gegen Altona, es ist jetzt schon ein paar Tage her, dazwischen war das Heimspiel gegen Schöning. Schuss zum, ich glaube, das war das zwischenzeitliche 5:1. Alltäglich im Training oder ist das schon so einer, den du nicht so häufig triffst?
Genau, also ich würde erstmal sagen, so häufig ist mir der noch nicht gelungen, gerade mit der Lattenkombination dann ins Tornetz rein. Aber ich freue mich sehr über den Treffer und ja, würde auch nicht Nein sagen, wenn der noch das eine oder andere Mal in der Saison so vorkommt.
Wurde danach in der Kabine ein bisschen gefeixt nach dem Motto, was war da denn los, dass der so reingegangen ist? Oder schon so eher so, ja, endlich hat das auch mal geklappt, weil im Training klappt es ja auch, oder?
Nee, es wurde sich ja schon ein bisschen belächelt, der Schuss, sage ich mal. Gerade weil ich im Training mich ja auch oftmals dann schon in sehr gute oder eine gute Ausgangslage bringe für den Torabschluss, aber dann ja auch manchmal kläglich versage im Training. Aber ja, diesmal hat es gut geklappt. Bin jetzt auch generell noch nicht so fürs Tore-Schießen bekannt in der Regionalliga Nord. Meine ersten beiden Treffer habe ich auch tatsächlich mit dem schwachen Fuß, mit dem rechten gemacht.
Oh ja.
Deswegen war mir noch gar nicht so bewusst, dass der Linke auch das Tor treffen kann, aber hat sich gezeigt.
Stark. Wer macht da so am meisten Sprüche in der Kabine?
Ja, eigentlich von vorne bis hinten lässt sich das durchnehmen. Natürlich, Orell ist da immer ganz vorne mit dabei. Auch Marc, ja, Willi, Linus, da lässt sich wirklich durch die Bank weg sagen. Ja.
Okay, die Namen überraschen mich jetzt nicht so völlig. Orell übrigens drückt sich seit Monaten erfolgreich um einen Gastauftritt hier im Podcast. Schöne Grüße, falls du das hörst. Kannst mal vorbeikommen. Nico, in guter alter Nordwestkurventradition wollen wir hier über deinen fußballerischen Werdegang natürlich sprechen, was dich aus Magdeburg über Wolfsburg und Kiel letztlich nach Oldenburg gebracht hat. Aber zu Beginn, und ich habe gehört, du kennst es auch, steht der Klassiker, eine Schnellfragerunde. 5 private Fragen und 5 aus dem fußballerischen Bereich.
Ich freue mich.
Du freust dich?
Ja, bist du vorbereitet? Ich bin gespannt. Nee, tatsächlich nicht.
Kannst du ja auch nicht. In der Regel sind es andere. Immer 5 Minuten zu früh oder 5 Minuten zu spät zum Treffpunkt kommen?
5 Minuten zu früh, meistens eher sogar eine halbe Stunde.
Ah, ich kann sogar sagen, du warst heute auch eine Viertelstunde zu früh da. Also sehr pünktlicher Mensch scheinbar. Bundesliga oder Premier League schauen?
Premier League tatsächlich, aber am liebsten die zweite Liga.
Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, warum, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hunte oder Förde?
Hunte.
Lieber, da kommen wir jetzt schon mal ein bisschen auf deine Magdeburger Herkunft, lieber ein Heimsieg gegen Hansa Rostock oder einer gegen Dynamo Dresden?
Oh, für mich persönlich gegen Dynamo Dresden. Das El Clasico ist da wirklich ja, ein sehr brisantes Spiel und ja, schon das ein oder andere im Stadion gesehen. Deswegen ja, freue ich mich auf den nächsten Heimsieg dann.
Meer oder Berge?
Meer.
Jetzt kommt die Linksverteidigerfrage und ich hoffe, dass ich danach nicht wieder höre, das ist eine Boomer-Frage, weil die Leute zu alt sind. Roberto Carlos oder Philipp Lahm?
Ja, persönlich würde ich sagen Philipp Lahm, aber Roberto Carlos gerade mit seiner Schusstechnik, ne, auch wirklich klasse Spieler.
Sommerwetter oder Dauerregen während eines Spiels?
Leichter Nieselregen, dann kann er auch gerne Dauerregen sein während des Spiels, zu heiße Temperaturen und gerade auch, wenn die Sonne schwierig steht, bin ich kein großer Fan von.
Das war so eine halb private und eine halb Fußballfrage, habt ihr gemerkt. Jetzt aktuell, gerade auch auf die aktuelle Situation bezogen, lieber Linksverteidiger oder lieber halblinker Innenverteidiger?
Persönlich habe ich da eigentlich tatsächlich keine Präferenz, also beide Positionen haben so ihre Vor- und Nachteile, ich stehe einfach gerne auf dem Platz. Und ja, freue mich.
Sprechen wir später nochmal ein bisschen mehr im Detail drüber. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Du hast gerade schon erzählt, ich glaube, das darf ich erzählen, du wohnst in Osternburg und fährst auch gerne mal mit dem Fahrrad zum Training.
Ja, genau. Also wenn das Wetter mitspielt, was im Norden ja doch tatsächlich relativ häufig schwierig ist, sehr regnerisch, fahre ich gerne mit dem Fahrrad. Natürlich musst du auch mit der Belastung passen an so einem Tag mit einer Doppeleinheit. ist es dann doch schwierig, zweimal hin und zurück zu fahren. Aber sofern das möglich ist, versuche ich es auch aufs Auto zu verzichten und mit dem Fahrrad zu fahren.
Und der Klassiker am Ende, welchen oder welche Sportlerin aus der Geschichte, das muss nicht Fußball sein, das darf natürlich Fußball sein, würdest du gerne einmal persönlich treffen?
Es ist tatsächlich sogar ein Fußballer und ich würde da Toni Kroos nehmen.
Ah, okay. Ja, die Warum-Frage stelle ich jedes Mal, aber erzähl ein bisschen, was fasziniert dich am meisten an Toni Kroos?
Ja, Toni Kroos, natürlich überragender Fußballer. Er hat für mich einfach das Spiel Fußball verstanden. Ist er jetzt nicht bekannt durch sein großes Tempo und Dribbelstärke und sowas, sondern einfach durch Präzision, Konstanz. Und ja, er hat alles gewonnen im Fußball, was man so gewinnen kann, und für mich ja einfach ein Vorbild.
Wo wir hier in einem Podcast sind, hörst du denn auch den Podcast der Großbrüder mal rein, oder?
Vor ein paar Jahren habe ich mir mal Folgen angehört, aber ich bin, muss ich gestehen, nicht der große Podcast-Hörer. Ich höre 117 Podcast relativ regelmäßig, das ist Lanz und Precht.
Ah, okay, interessant.
Ja, einfach, um so ein kleines, Abbild der Politik ein bisschen zu bekommen. Ja,
ja, spannend.
Höre ich lieber Musik.
Dass du jetzt nicht den VfB-Podcast genannt hast, das schneiden wir zusammen irgendwie, schneiden wir das da rein. Das ist in Ordnung. Nico, wir wollen selbstverständlich über deinen Werdegang sprechen. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, du bist in Magdeburg geboren. Und ich glaube, aus der Entfernung können wir sagen, auch eine absolut fußballverrückte Stadt, wenn man da immer sieht, was so im Stadion los ist. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal selbst beim FCM im Stadion warst?
Absolut, also das genaue Datum kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Es also ist ungefähr auf jeden Fall
von klein auf mit 8, 9 Jahren. Mein Vater, auch großer FCM-Fan, hat seit zig Jahren eine Dauerkarte, versucht möglichst jedes Spiel wahrzunehmen. Und ja, ich habe mich da dann angeschlossen, bin auch relativ früh dann zum FCM in die Jugend gewechselt. Und dann war das tatsächlich so, dass man dann irgendwie am Wochenende morgens oder vormittags selber ein Spiel hatte und dann nachmittags ins Stadion gegangen ist.
Ja, stark. Wenn du es heute mal noch in die Heimat schaffst, lässt sich das überhaupt verbinden, weil die Saison findet natürlich parallel statt. Ganz seltene Anlässe wahrscheinlich, ne?
Es ist unglaublich schwierig, aber in der letzten Saison hat es sogar 2, 3 Mal geklappt, wirklich das ein oder andere Zweitligaspiel zu betrachten. Ja, gerade der Auswärtssieg auf Schalke letzte Saison, wo wir hinfahren konnten mit ein paar Jungs aus der Mannschaft, war sehr schön.
Ah, außer VfB-Mannschaft, wart ihr da?
Ja, genau. Also gerade die Richterfamilie, die auch im VfB-Kontext bekannt ist, hat auch eine Bindung zu der Stadt Magdeburg und zum Verein. Und für mich ist das natürlich ein Segen, Gleichgesinnte in Oldenburg zu haben und dann zum Spiel zu fahren.
Wart ihr im Gästeblock oder normale Sitzplätze auf Schalke?
Ja, es waren normale Sitzplätze.
Da im Gästeblock kommt man wahrscheinlich dann auch nicht so einfach
es
ran.
Es war sehr spontan und deswegen war die Kartenlage auch nicht ganz so einfach.
Du hast es ja gerade selbst angesprochen. Du bist ja in der Jugend des ersten FC Magdeburg erstmal ausgebildet worden. War das für dich dann damals, als jemand, der aus Magdeburg kommt und da groß geworden ist, eigentlich dann direkt schon was Besonderes, oder war das eigentlich was Normales, weil man kommt ja aus der Stadt, man will Fußball spielen und dann versucht man halt beim großen FCM?
Ja, also für mich persönlich war es sehr besonders, weil ich ja auch aus einer sehr ländlichen Gegend komme, Umland aus Magdeburg, aus der Magdeburger Börde, und habe ja da die Fußballschuhe das erste Mal wirklich in einem Dorfverein geschnürt, bei Eintracht Groß-Rohensleben, wo ich dann in einer Mannschaft gespielt habe, wo alle 2 bis 3 Jahre älter waren, weil es in meinem Alter gar nicht so viele Leute im Umfeld gab. Und dann bin ich irgendwann, wollte ich den nächsten Schritt gehen und mit Gleichgesinnten oder Gleichaltrigen zusammenspielen, weil die Körperlichkeit dann in den jungen Jahren dann wirklich auch ein großer Faktor ist. Bin dann zur SG Empor Kleinmannsleben gewechselt. Da hatten wir ein super erfolgreiches Jahr, haben die Liga wirklich zerschossen, den Pokal geholt. Der FCM auf mich aufmerksam geworden. Das war dann, wenn ich mich recht erinnere, durch eine Fußballschule, wo mich meine Eltern dann angemeldet haben. Ja, auch Scouts schon in jungen Jahren dann vor Ort waren und gesagt haben, hey, komm doch mal vorbei zu einem Probetraining. Und ja, dann bin ich zum FCM gewechselt.
Trotz deiner Verbundenheit bist du dann relativ früh mit 15 Jahren schon zum VfL Wolfsburg gewechselt. 15, 14 Jahre, ich glaube auf jeden Fall 2016 habe ich rausgeguckt, bist du zum VfL Wolfsburg in die Jugend gewechselt. Das müsste dann, war das noch das zweite, erste Jahr B-Jugend müsste dann gewesen
sein? Zur U16 hin.
Ja, genau. und hast dann ja da erstmal ein paar Jahre gekickt. Wie kam es zum Wechsel nach Wolfsburg? Ist ja dann immer so die Frage, ne?
Ja, also tatsächlich war es so, es gibt ja immer im Jugendbereich dieses Länderturnier in Duisburg, Wedau.
Ja, kenne ich.
Ja, da war man dann als Landesauswahl Sachsen-Anhalt vertreten, hat ein gutes Turnier gespielt, bin dann wohl auf den Zetteln von ein oder anderen Mannschaften gelandet. Das weiß ich auch noch, da war ich dann auf der Rückfahrt mit meinem Vater, hab hinten die wilde Kerle geguckt auf so einem Bildschirm, der auch einen integrierten DVD-Player hatte, und dann hat er einen Anruf bekommen von einem Berater, der gesagt hat, dass sein Sohn wirklich positiv aufgefallen ist und das ein oder andere Nachwuchsleistungszentrum ihn gern mal persönlich kennenlernen möchte. Und ja, dann hatte ich quasi so eine Liste mit Vor- und Nachteilen von mehreren Vereinen mir erstellt. Und
die hast du dir selber aufgeschrieben, ja?
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau, und dann auch mit viele Gespräche mit Familien und Freunden geführt und mir dann so durch den Kopf gehen lassen, ja, was ich als nächsten Schritt machen möchte. Und da war dann die Nähe des Vereins vom VfL Wolfsburg zur Heimat dann der ausschlaggebende Punkt und natürlich die fußballerische Ausbildung, was bei einem Bundesligisten mit der Finanzkraft halt auch einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt ist.
Da werde ich natürlich neugierig, ja, welche Vereine waren sonst so zur Auswahl? Heute darfst du das erzählen, das ist lang genug her.
Ja, also ich war damals noch in Gladbach, in Leverkusen und es hat sich dann auf einmal wie so ein Lauffeuer entwickelt, dass dann ein Verein nach dem anderen kam. Wahrscheinlich tauschen die sich da auch gegenseitig aus. Und dann wollten wir es auch nicht zu viel werden lassen und haben dann gesagt, bei den Vereinen belassen wir es. Und am Ende ist es dann VfL Wolfsburg geworden.
Ich meine, der VfL Wolfsburg steht ja auch für seine wirklich gute Jugendabteilung, den einen oder anderen Titel auch gewonnen in den letzten Jahren. Bist du dann komplett die beiden B-Jugendjahre und die beiden A-Jugendjahre geblieben? Jetzt muss ich natürlich fragen, wie ist die Stadt so, Wolfsburg? Ich war noch nie da, aber ich höre ja immer nur, soll nicht so schön sein.
Ja, es gibt halt relativ begrenztes Angebot an Möglichkeiten.
Das hast du schön gesagt.
es gibt durchaus auch schöne Orte, gerade um die Autostadt herum, aber die Innenstadt ist natürlich winzig. Da gibt es dann zwei, drei Läden, wo man vernünftig essen gehen kann. Und deswegen, ja.
Gut, du hast aber wahrscheinlich ohnehin die meiste Zeit des Tages im Nachwuchsleistungszentrum beziehungsweise auf dem Trainingsplatz verbracht.
Genau.
Ich weiß gar nicht, habt ihr in den Jahren auch einen Titel gewonnen? Du warst 4 Jahre da. Es war wahrscheinlich durchgängig A-Jugend Bundesliga, ne, mit Wolfsburg.
Ja, genau. In meinem ersten 19. Jahr, also als jüngerer Jahrgang, sind wir Meister geworden, aber dann unglücklich im Halbfinale der deutschen Meisterschaft gegen VfB Stuttgart ausgeschieden.
Bester Mitspieler? Gab es einen beim VfL Wolfsburg, der es vielleicht sehr weit gebracht hat, frage ich immer gerne.
Sehr weit gebracht würde ich jetzt auf jeden Fall Tim Seesleben dazu zählen, der bei Heidenheim in der Bundesliga spielt.
Ja.
Ole Pohlmann ist seinen Weg nach Portugal in die erste Liga gegangen. Oder damals war tatsächlich auch herausragend Johnny Boer, muss man sagen, der wirklich einfach nochmal eine ganz andere Qualität hatte.
Bester Gegenspieler? Gab es einen, der bleibend in Erinnerung geblieben ist?
Das war im DFB-Pokal in der U19 gegen Bayern München. Da habe ich gegen Joshua Zirkzee gespielt.
Ah, und, ja. Okay.
Der war sehr schwierig zu bearbeiten, muss ich sagen.
Kann ich mir vorstellen. Der hat wahrscheinlich auch damals schon einen ganz guten Körper gehabt, ne?
Auf jeden Fall.
Gut. Und du bist dann eben aber am Ende der Jugend direkt wieder zurück in die Heimat gewechselt zum 1. FC Magdeburg. Drittligakader. Großer Schritt natürlich für jemanden, der aus der A-Jugend kommt. Da wird, kann ich mir vorstellen, nachdem das, was du gerade erzählt hast, eine große Portion Stolz sowohl in der Familie als auch bei dir selbst erstmal dabei gewesen sein, oder?
Ja, im ersten Moment war das halt wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Auch wirklich das, wo man eigentlich seine ganze Jugend drauf hingearbeitet hat. Man hat natürlich immer das Ziel gehabt, Profi zu werden und natürlich im Optimalfall irgendwie Bundesliga zu spielen. Aber dritte Liga bei seinem Heimatverein, wo man als Kind selber Fan ist oder war und immer noch ist, hat mich extrem mit Stolz erfüllt. Und ja, ist dann leider nicht ganz so optimal gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hatte viele Faktoren, die da zusammengespielt haben. Natürlich Corona war da ein wichtiger Faktor. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dann die U19-Saison als älterer Jahrgang wurde dann nach einem halben Jahr abgebrochen. Dann war man teilweise ja 6 Monate zu Hause, hat dann den Vertrag unterschrieben beim 1. FC Magdeburg und die ganzen Jungs waren natürlich im Spielbetrieb voll im Saft und man kommt da dann erstmal an, noch nie im Herrenbereich gewesen, war 6 Monate zu Hause, hat nur irgendwie einen Laufplan gemacht oder mit der Pille im Garten gebolzt. Ne? Natürlich war man sehr motiviert, ich war auch topfit, muss ich sagen. Das war nicht das Problem, aber es fehlt natürlich was, wenn man sich im Herrenbereich ja durchsetzen will und dann einfach ein halbes Jahr kein Fußball gespielt hat. Ja, dann kam es noch dazu, dass ich mich im ersten Vorbereitungsspiel direkt verletzt habe, mir einen Muskelfaserriss geholt habe, ja, wo es eigentlich ein sehr guter Start war. Und ja, dann kam eins zum anderen, man war dann erstmal hinten dran.
Ja, kann ich mir vorstellen. Diese Spielpower, die ist ja ohnehin wahnsinnig wichtig und wenn man dann aus der A-Jugend hochkommt, diese lange Pause hatte, eine Muskelfaserriss, dann hat man natürlich großen Rückstand. Du hast dann also, glaube ich, einen Einsatz gehabt, wenn ich es richtig recherchiert habe, genau. In dem halben Jahr und hast dich dann aber im Winter dazu entschlossen, zu Germania Halberstadt zu wechseln. Das war dann Regionalliga Nordost wahrscheinlich, ne?
Genau.
Da bist du auch nur ein halbes Jahr geblieben?
Ja, und das ist auch noch die Corona-Phase. Ohne Pflichtspiel.
Ohne Pflichtspiel, genau. Ich habe keinen Einsatz gefunden, da wollte ich nachfragen. Allerdings habe ich es nicht mehr zeitlich genau im Blick. Ist das auch noch Corona geprägt gewesen oder war es da einfach, dass du halt einfach nicht zum Einsatz gekommen bist?
Nee, es war Corona geprägt. Also es lief so ab, dass wir natürlich auch in Magdeburg eine schwierige Phase hatten. Also von der spielerischen Qualität hatten wir einen extrem guten Kader, aber wir haben das ja einfach nicht auf den Platz bringen können. Vielleicht kann man da auch leichte Vergleiche zur letzten Saison ziehen hier beim VfB.
Da kommen wir gleich noch zu.
Und ja, als Jugendspieler wird einem immer wieder gesagt, es ist wichtig, erstmal Spielpraxis zu sammeln, im Herrenbereich anzukommen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, erstmal ein halbes Jahr nach Halberstadt zu gehen. Da wurde ja von außen hin versichert, dass der Spielbetrieb auf jeden Fall wieder aufgenommen wird. Dann kann man erstmal Spiele sammeln, 20 Spiele sollen noch stattfinden und dann greift man im nächsten Jahr neu an. Dann kam natürlich eins zum anderen, ja, Corona-bedingt wurde der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen und man hing dann ein halbes Jahr einfach in der Luft. Hat natürlich trainiert mit der Mannschaft, aber ja, die Spiele fehlen halt einfach.
Bist du so ein bisschen sauer, dass was du nicht beeinflussen kannst, eben diese Corona-Zeit, gerade zu Beginn deiner Herrenzeit, das ja einfach eine wichtige Phase ist, so ein bisschen einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
Im ersten Moment war ich natürlich sehr sauer. Man musste das auch alles erstmal verarbeiten. Gerade mental war das auf jeden Fall eine Hürde und eine ziemliche Belastung in der Anfangszeit. Aber ich glaube, ich habe da einen guten Weg gefunden, damit umzugehen und ja, versuche halt immer positiv in die Zukunft zu blicken.
Du bist dann im Sommer 2021 weitergezogen, ganz in den Norden, zu Holstein Kiel 2, wo du auch bis 2024 dann gespielt hast, bis du zum VfB gewechselt bist. Ja, da ging es dann eigentlich erst so richtig los mit Stammspieler sein, mit Spiele sammeln in der Regionalliga Nord und so weiter. Eine Station, die sich wahrscheinlich für dich, ich meine, du bist ja auch 3 Jahre da geblieben, ausgezahlt hat.
Ja, tatsächlich schon. Ich muss sagen, ich habe auch erst meine Zeit gebraucht, dann wirklich dort anzukommen. Klar war in dem Jahr davor viel passiert und ja, ich habe mir einfach gedacht, manchmal muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen, um 2 Schritte nach vorne zu gehen. Bin dann zu Holstein Kiel gegangen. Wir haben in 3 Jahren, die ich da war, haben wir 2 wirklich sehr gute Jahre gespielt, wo wir eigentlich ja bis zum Ende der Saison oben mitgespielt haben. Dann ist das natürlich auch ja so ein Zeichen von oben dann gewesen, was gesagt wurde. Wirtschaftlich ja, packen wir das vielleicht nicht ganz mit dem Aufstieg in die 3. Liga, falls das möglich sein sollte. Und dann ist dann noch irgendwann ja so das Feuer ein bisschen erloschen. So.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Und, ne? Ja. Die Saison ist dann so ein bisschen ausgetrudelt. Aber ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dort zu spielen. Auch das eine Jahr, wo man fast bis zum Schluss ja noch im Abstiegskampf verwickelt war, ja, hat mir, glaube ich, persönlich sehr viel gebracht. Mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen die Rolle als Innenverteidiger dann für mich entdeckt.
Ah ja, okay. Wie nah warst du dran, eventuell auch mal bei den Profis dabei zu sein? Also einen Austausch gibt es ja immer mal zwischen der ersten und zweiten Mannschaft, jetzt im Training vor allen Dingen, dass man halt mal mitmacht. Ist das in Kiel auch der Fall gewesen oder ist das da schon klarer getrennt?
Genau, der Austausch ist auf jeden Fall da. Also generell das Gelände ist so aufgebaut, dass sich die Profis und die Nachwuchsmannschaften wirklich eigentlich täglich über den Weg laufen. Dann gerade in den Sommervorbereitungen war ich dann auch öfter mal Teil bei den Profis, habe das eine oder andere Testspiel mitgemacht. Ja, da bleibt mir besonders das Testspiel gegen St. Pauli in Erinnerung, wo ich mich, glaube ich, teuer verkauft habe und was ganz gut war. Die Durchlässigkeit war dann auf lange Sicht, aber dann doch nicht so da, wirklich den Schritt zu gehen. Die haben natürlich auch dann oben mitgespielt, ne, haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.
Klar, was die Hürde ist riesig, ja, oder der Schritt?
Der Schritt war riesig. Aber es war trotzdem eine gute Zeit und wertvolle Erfahrung.
Die Station in Kiel hat dich dann eben nach Oldenburg auch gebracht. Du bist seit Sommer 2024 hier. Ja, meine klassische Frage. Wie hat denn dich Sebastian Schachten von der Förde an die Hunte gelotst? Du hast ja gesagt, hier ist es schöner. Zumindest die Hunte, hast du gesagt.
Ja, also die Stadt Oldenburg finde ich echt super schön. Generell viele Grünflächen, ist auch relativ überschaubar. Ich bin nicht so der Großstadtmensch, fühle mich dann so in Städten wie Hamburg, Berlin. Für ein Wochenende ist das sehr schön, aber auf lange Sicht fühle ich mich da schnell überfordert. Und deswegen, ja, zum Fußballerischen, den VfB Oldenburg.
Kennst du natürlich aus der Liga?
Aus der Liga kannte ich ihn. Natürlich die Stadt vorher nur die Abfahrt zum Marschwegstadion, ja. Und dann das Stadion.
Ist nicht mehr weit von der Abfahrt bis zum Stadion. Ne? Man sieht nicht so viel von Oldenburg, wenn man hier Fußball spielt als Gast.
Ja, genau. Aber ja, es ist halt natürlich direkt in Erinnerung geblieben, dass in der Region Nord wirklich einer der wenigen Vereine sind, die eine sehr solide Fanbase haben, wirklich viele Leute, die ins Stadion kommen. Man auch direkt gemerkt hat, dass in der Stadt etwas wächst, etwas zusammenwächst und ich einfach die Lust hatte, für Fans zu spielen, den nächsten Schritt zu gehen, auch wirklich in eine richtige Herrenmannschaft. In der U23 ist man ja dann doch noch mit vielen Talenten und jungen Spielern so unter sich. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die nächste Herausforderung hier zu suchen.
Du hattest dann zu Beginn der Saison, also deiner ersten Saison, direkt einen Muskelbündelriss, wenn ich das richtig noch im Hinterkopf habe. Das war noch in der Zeit, wo Fuad Kilic Trainer war. Damit fällt man natürlich erstmal eine Zeit lang aus. Ich glaube, 2 Monate ist man locker mit so einer Geschichte raus. Ne? Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Hast dann aber unter Dario eigentlich ziemlich viele Spiele gemacht in der letzten Saison. Wie zufrieden warst du insgesamt, wenn wir jetzt mal die gesamtsportliche Situation, ne, langer Abstiegskampf, Fehlstart und so weiter, rausnehmen, so mit deiner ersten persönlichen Saison in Oldenburg?
Ja, natürlich, wenn man die Verletzung ausklammert und nur die Zeit danach nimmt, war ich sehr zufrieden. Gerade weil mit dieser Zeit dann auch der sportliche Erfolg dann besser wurde, weil wir ja auch eine sehr stabile Rückrunde gespielt haben. Es ging erstmal mit ein bisschen Unsicherheit einher, es ist natürlich ein Trainerwechsel, man war persönlich verletzt, er konnte einen jetzt noch nicht selber irgendwie mitwirken sehen auf dem Platz, ich wusste nicht genau, wo ich stehe, ich habe dann meine Rolle gefunden und war sehr glücklich, so viel Spielzeit zu sammeln.
Hast aber in der letzten Saison meistens dann den halblinken Innenverteidiger aus dem Kopf heraus jetzt gespielt, ne?
Genau, ich habe sehr, sehr viele Spiele als Innenverteidiger dann bestritten, ja. Was ich so persönlich auch noch nicht kannte in der Viererkette. In Kiel haben wir mit Dreierkette hinten gespielt.
Ah ja, okay. Und, wie groß ist der Unterschied für dich? Also halblinker Verteidiger in der Viererkette oder halblinker Verteidiger in der Dreierkette? Was sind da so die größten Unterschiede?
Ja, der größte Unterschied ist natürlich die Positionierung erstmal. Auch im Spielaufbau ist es natürlich ein Unterschied, wenn direkt neben dir als zentraler Innenverteidiger noch jemand steht oder halt auch nicht. Und man ist auch nicht so direkt mit dem Stürmer beschäftigt als Innenverteidiger in der Dreierkette, sondern auch viel mehr mit den Flügelspielern. Und deswegen war es erstmal eine Umstellung, aber ich glaube, ich konnte mich da relativ schnell dran gewöhnen.
21 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen habe ich mir aufgeschrieben, waren es in der letzten Saison. Wenn man bedenkt, dass du eben große Teile der ersten Saisonphase verpasst hat, liest sich das, glaube ich, ziemlich gut. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Ja, Nico, wir wollen natürlich auch über die aktuelle Saison sprechen. Da haben wir gerade eine Woche erlebt, die aus Oldenburger Sicht, glaube ich, nicht viel besser hätte laufen können. Englische Woche, 4-0 beim HSV 2, 6-2 gegen Altona und 5-2 gegen Schönigen. Über dein Altona Traumtor haben wir schon gesprochen. Den Rest dieses Spiels lassen wir jetzt mal außen vor, weil wir wollen natürlich über das aktuellste Spiel hier sprechen. Das 5-2 gegen Schönigen. Da ist mir direkt aufgefallen, Christian Beck.
Ja.
lief auf dem Platz rum. Das ist ja eigentlich eine Magdeburger Legende. Hast du ihm erzählt, dass du aus Magdeburg kommst? Da kamst du mal zu so einem Gespräch.
Ja, wir haben ja sogar zusammengespielt in den Jahren. Weil in einem halben Jahr beim FCM.
Genau. Okay.
Dadurch kannten wir uns persönlich generell. Kannte ich einige Spieler von Schöningen, einfach aus meiner Vergangenheit. Und ja, deswegen ist immer ein bisschen ungewohnt, so die wieder auf dem Platz zu sehen.
Ja.
Aber ja, ich glaube, wir haben das sehr ordentlich gemacht.
Ergebnis spricht für sich. Wir gehen mal so ein bisschen in Kurzform auf den Spielverlauf ein. Ja, der VfB hat früh gezeigt, dass er gerade offensiv zurzeit richtig ins Rollen gekommen ist. Lino Schäfer mit einem schönen 1-0 nach 7 Minuten. So sein klassischer Haken nach innen und dann auf die lange Ecke geschlänzt. Ihr habt dann direkt in der 9. Minute allerdings auch das 1-1 bekommen. Angriff über eure rechte Abwehrseite war es, glaube ich, dann Pass in den Rücken der Abwehr. Palacios schießt zum 1-1 ein. Was hätte da aus deiner Sicht insgesamt besser laufen können?
Ja, beim Gegentor direkt muss man natürlich sagen, dass die Zuordnung bei den Männern dann natürlich besser sein muss. Ja, gerade den Rückpass muss man dann wegverteidigen und ihn dann nicht zum Abschluss kommen lassen. Zumindest darf er nicht so blank im 16er stehen. Ja, generell zum Spiel muss ich sagen, dass wir halt relativ viel Ballbesitz hatten. Schöningen sehr tief stand, vereinzelt versucht hat anzulaufen, aber was wir dann ja oftmals gut überspielt haben und sie sich dann schnell wieder zurückgezogen haben. Und ja, dann sind sie halt, wenn dann gefährlich geworden, über Umschaltaktionen, wenn wir einen Ballverlust hatten, dass sie direkt tief gespielt haben, dann über ihre schnellen Außen kamen. Ja, und das war dann nicht ganz einfach zu verteidigen. Das hätten wir dann in der Restverteidigung schon das ein oder andere Mal besser lösen können. Aber ja, alles in allem ist ja kein Spiel einfach in der Regionalliga.
Eine Stärke in diesem Spiel war es auf jeden Fall, dass ihr schnell in der Lage seid, dann auch ein Tor nachzulegen. Es ist jetzt auch in den letzten Wochen durchaus der Fall gewesen. Jetzt war es sehr auffällig, weil ihr dann direkt in der 13. Minute das 2-1 durch Orel Lubongo erzielt. Auch wieder ein sehr schöner Angriff. Lino Schäfer über rechts, zieht nach innen, legt den Ball auf Julian Boccaccio quer, der darauf wartet, dass Orel hinterläuft und der schiebt zum 2-1 ein. Die Jungs da vorne, die sind zurzeit richtig gut drauf, muss man sagen. Da kann man doch von hinten auch zwischendurch, wenn man mal ein kleines Päuschen hat, entspannt mal zugucken.
Ja, entspannt zugucken ist sehr schwierig, weil gerade der Trainer sehr viel Wert darauf legt, immer nachzuschieben und direkt wieder einen Blick auf die Gegenspieler zu haben, falls ein Ballverlust entsteht.
Ja.
Aber man muss wirklich sagen, die Offensive ist sehr gut ins Rollen gekommen. Ja, besticht zurzeit durch Spielfreude einfach. Und das ist wirklich gerade für die Fans von außen sehr schön anzusehen.
Ja, muss man sagen. Ich glaube, die Fans im Marschwegstadion wurden jetzt gegen Altona und Schöningen prächtig unterhalten. Dennoch war es relativ lange, obwohl ihr natürlich klar feldüberlegen wart und den deutlich größeren Ballbesitz und eure Chancen hattet, relativ eng, weil dann fällt das 2-2, Nico. Was war da los? Elfmeter, Foul Nico Mai. Warum bist du im Laufduell letztlich einen Schritt zu spät gewesen?
Ja, ich muss sagen, die Woche war natürlich extrem kräftezehrend und ich hatte auch schon leichte Blessuren schon vor dem HSV-Spiel.
Okay.
Muss ich nochmal großen Dank an die Physioabteilung hier aussprechen und liebe Grüße, die mich da wirklich fit gepflegt haben, wo ich dann teilweise 2 Behandlungen an einem Tag hatte, vor dem Training, nach dem Training, dass es überhaupt möglich war, auf dem Platz zu stehen. Und ja, dann war es natürlich relativ spät in so einer englischen Woche. Die hatten den Stürmer gewechselt, der war noch frisch. Und wir kommen ins Laufduell und normal bringe ich da einfach vorher den Körper rein und es brennt nicht viel an. Aber ich habe bei dem ersten Schritt dann schon gemerkt, aus meinen Muskeln sind auf einmal Drahtseile geworden. Und es war nicht mehr viel im Tank. Dann komme ich dann leider im Strafraum den Schritt zu spät. Ich habe nicht ganz auf dem Schirm gehabt, wie jetzt seine Position im 16er war, ob ich lieber wegbleibe und ihn schießen lasse.
Oh, er hätte schon auch schießen können, ne?
Also. Ja, also es war, ja, und ich gebe ja keinen aktiven Kontakt. Es ist schon ein ordentlicher Körpereinsatz. Ja, es ist dann am Ende jetzt so gewesen, Elfmeter passiert. War nicht mein erster Elfmeter, wird nicht der letzte sein, wahrscheinlich in der Karriere. So ist Fußball.
Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Aber ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die Hörerinnen und Hörer nicht immer alles auf dem Schirm haben. Ihr habt natürlich große Personalprobleme, gerade in der Innenverteidigung, jetzt nach der letzten Woche. Aus dem Altona-Spiel ist Leon Deichmann mit dem Muskelbündelbiss rausgegangen. Marc Schröder hat sich ich glaube, ein Teilanriss im Knie zugezogen. Die beiden werden also schon noch ein paar Wochen ausfallen. Dementsprechend die ein oder andere Umstellung. Rafael Brandt hat mal Linksverteidiger gespielt. Ah, ich sehe ihn schmunzeln. Ja. Da wurden auch der ein oder andere Spruch gemacht in der Kabine, oder? Ich weiß, dass er in der Vorbereitung einmal gespielt hat, ja, aber genau. Ist natürlich schon eine andere Position.
Ja, also es ist natürlich ein bisschen aus der Not heraus geboren. Ja, Rafael jetzt nicht dafür bekannt, großartig das Zweikampfmonster zu sein, defensiv. Aber er hat es wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und auch ja in den Spielen zuvor hat man schon gesehen, dass er auch defensiv dann wirklich mit Überzeugung zurückläuft, versucht Zweikämpfe zu gewinnen. Und deswegen hat ihm der Trainer das, glaube ich, zugetraut und er hat es gut gemacht.
Genau, du hast zusammen mit Ermal Pepschi dann in der Innenverteidigung gespielt und rechts wie gewohnt die letzten Woche in Gufur Anu Bodem. Ja, was ich gerade schon gesagt habe, die große Stärke in diesem Spiel, ihr kriegt dann halt in der 59. das 2-2, aber 63. Minute 3-2 mal Zwacklam. Irre Szene davor. Orell geht links durch, kommt zum Abschluss, Nachschuss Faklam, Nachschuss Boccaccio an den Pfosten, Lino Schäfer dann und dann Handspiel, rote Karte. Also wirklich eine kunterbunte Szene. Das war auf jeden Fall das 3-2. Damit waren natürlich die Weichen irgendwo dann auf Sieg gestellt, weil 3-2 und ein Mann mehr zu Hause gegen Schöning erwarten wir dann, glaube ich, auch so von euch, dass ihr das nach Hause spielt. Ja. Und Mats Faklam hat das dann ja mit dem 4-2, schöner Fanschuss aus 20 Metern, letztlich das Spiel vorentschieden. Und dann hat Moses Otuali mit dem 5-2, 82 Minuten das Spiel entschieden. Das war Vorarbeit von Gufo Anu Bodem. Otuali schießt, der Ball wird so ein bisschen abgeblockt, kullert dann ins Tor. Wir geben das Tor mal Moses als erstes Saisontor. Es war vorher, an die Szene habe ich gerade gedacht, auch nochmal so eine irre Szene, wo Lino Schäfer den Pfosten trifft beim Freistoß, dann Drilon Demay Latte beim Nachsetzen und ich glaube dann auch nochmal Moses und der Ball wird auf der Linie geklärt. Also es gab ein paar kunterbunte Szenen im Strafraum. Ja, 5-2, nach 6-2, nach 4-0 läuft.
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, die Offensive ist ins Rollen gekommen.
24 Tore, beste Offensive der Liga.
Trotzdem, muss ich vielleicht noch ein bisschen kritisch, als Verteidiger ist das immer einfach zu sagen, ein bisschen Kritik äußern, weil wir doch auch schon die eine oder andere Chance in den letzten Spielen haben liegen lassen. Also gerade wenn ich das gegen Altona sehe, ja, wo wir unheimlich viele Chancen dann auch vorher haben liegen lassen. Wir schießen viele Tore, aber wir können tatsächlich eigentlich noch mehr schießen.
Das Positive daran muss man ja sagen, dass ihr dann auch wirklich, wenn man darüber redet, dass ihr bei 5 und 6 geschossenen Toren noch deutlich tatsächlich gerade gegen Altona hättet mehr Tore schießen können. Ja, wie viele Chancen ihr euch zurzeit rausspielt, das sieht schon gut aus. Jetzt muss man natürlich einordnen, das waren jetzt 2 Heimspiele gegen 2 Aufsteiger. Es folgt jetzt noch das 3. Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Die muss man natürlich alle erstmal gewinnen und auch so überzeugend gewinnen. Aber da kommen natürlich auch nochmal wieder dickere Brocken in den nächsten Wochen auf euch zu. Wir wollen klassischerweise mal einmal reinhören, was denn der Trainer Dario Fossi über das Spiel gegen Schöning gesagt hat.
Ja, es war heute ein schwieriges Spiel, weil wir Schöning schon so erwartet haben. Jetzt so defensiv, wie es in der ersten Halbzeit war, haben wir es dann doch nicht erwartet. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, muss aber dann sagen, dass wir dann in den Momenten schnell da waren und müssen eigentlich auch viel mehr Tore schießen. Wir machen es dann auch und kriegen durch einen Konter. Ich glaube, wir hatten heute 3, 4, 5 Konter, die Schöning gut bespielt hat, wir aber auch nicht gut verteidigt haben und dadurch dann auch 2 Tore im ganzen Spiel dann kassiert haben durch die Konter, hatten aber dann immer eine gute Antwort. Nach dem 1-1 antworten wir direkt mit dem 2-1, genauso nach dem 2-2 antworten wir direkt mit dem 3-2 und das war, glaube ich, heute unser Schlüssel, dass wir dann nicht aufstecken. Wir haben heute so in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit so ein bisschen gedacht, wenn Schöning jetzt nichts macht, wir führen 2-1, dann lassen wir so ein bisschen den Ball laufen und dann kommen die Torchancen von alleine. Aber wir hatten in der Halbzeit gesagt, ihr schießt die 2 Tore nicht, weil ihr das in Ruhe gespielt habt. Ihr seid immer hochgefahren in den Momenten, wo wir schnell spielen mussten. Und dann hatten wir auch unsere Torchancen oder machen dann die Tore. Und wir müssen einfach wieder schneller agieren. Zweite Halbzeit startete auch so ein bisschen träge. Kriegst du durch einen Wahnsinnskonter dann 11 Meter gegen uns, 2-2. Aber wie wir dann antworten, ist wirklich toll. Mit dem Aufgebot, was wir heute überhaupt aufstellen konnten, war das wirklich toll. In der Höhe verdient. ohne despektierlich zu wirken, hätten wir heute das ein oder andere Tor wirklich noch mehr machen müssen. Aber wir sind froh, die englische Woche tadellos überstanden zu haben mit 9 Punkten. Sind jetzt auch froh, 2 Tage mal auspusten zu können, dass wir unsere Wunden lecken, und dann sehen wir uns am nächsten Samstag gegen HSC wieder.
2 Tage auspusten, habe ich da gehört. Wir nehmen am Montag auf, das heißt, heute ist der 2. Tag auspusten. Tat's gut, wenn ich gerade gehört habe, wie angestrengt du dann doch am Ende der englischen Woche warst in der 2. Halbzeit.
Ja, also es tut super gut. War generell ein sehr schönes Wochenende. Nach den 9 gesammelten Punkten konnte man ein bisschen lockerer das Ganze angehen, einfach wieder Energie tanken, Kraft sammeln. Hab den Sonntag ja eigentlich nur damit verbracht, Fußball zu gucken.
Das hört sich gut an. Ja. Aber vorm Fernseher, ja, 2. Liga, 1. Liga, Premier League, was auch immer, ja?
Nicht nur vorm Fernseher. Ich war erst vormittags war ich noch mit meiner Familie und Freunden der Familie frühstücken. Die sind auch bei sehr vielen Heimspielen dabei. Und dann habe ich 2. Liga geguckt. Magdeburg, das lief nicht ganz so glücklich, leider.
Das war das Spektakel gegen Greuther Fürth.
Ja, ne? 9-Tore-Spektakel.
4-5 und ich glaube 99. Minute oder so.
Ja, 4-5. Das Unentschieden noch hergegeben quasi, obwohl man in Unterzahl nach 2-Tore-Rückstand sich noch rankämpft. Das muss man dann über die Zeit bringen. Danach war ich dann beim VfL Oldenburg.
Ah ja. Unterstützung für Pascal Richter, ja?
Ja, genau. Der ist leider etwas angeschlagen zurzeit.
Ah, okay.
Aber wir haben zusammen das Spiel geguckt und abends lief dann noch ein bisschen Premier League, Liverpool, ja. Die zurzeit eine unglaubliche Siegermentalität an den Tag bringt. Nicht immer schön spielen, aber einfach die Spiele gewinnen.
Das hört sich doch nach einem perfekten Fußballsonntag an. Du hast zusammen mit Ermal jetzt in der Innenverteidigung gespielt, habe ich gerade schon kurz angesprochen. Ich glaube, da musst du sagen, wie du das siehst, dich darauf einstellen, dass das die nächsten Wochen auch erstmal der Fall sein wird, ne? Weil ich meine, Leon Deichmann und Marc Schröder werden noch länger ausfallen.
Ja, ich gehe davon aus. Die Personallage ist auf jeden Fall ein bisschen angespannt. Aber wir haben eine Qualität im Kader, was man auch generell, wenn wir Abschlussspiel machen, dann vermeintliche A gegen B11, sieht man, dass die B11 auch sehr oft sehr gut aussieht und wirklich, wirklich mitspielt. Und deswegen ist die Kaderqualität da. Und ich gehe davon aus, dass egal wer dann in der Viererkette spielt, seinen Job gut erledigt. Und
man muss dazu sagen, wir nehmen am Montag jetzt ungefähr 15 Uhr auf. Wir sind am Deadline-Day. Vielleicht kommt da ja noch irgendjemand. Ich habe Florian Plettenberg noch nicht gefragt, ob noch jemand kommt zum VfB Oldenburg. Nein, der kleine Spaß muss sein. Ich glaube, es bleibt dabei, was ich gehört habe. Aber wir veröffentlichen ja am Dienstag unsere Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls da dann doch noch einer am Montagnachmittag gekommen ist, wir haben vorher aufgenommen, aber ich glaube es mal nicht. Oder hast du was gehört?
Ich kann leider keine Insider-Informationen preisgeben.
Schade. Ja, machen wir weiter. Wir haben gerade schon kurz über die Offensive gesprochen. Ein Punkt will ich noch ansprechen. Für dich auch als jemand, der, egal ob jetzt auf der linken Seite oder auf der halblinken Seite, viel am Spielaufbau beteiligt ist. Inwiefern verändert so ein Mats Faklam vorne als Zielspieler da drin dann schon das Spiel? Weil man hat irgendwo immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt so gar nicht weiß, dann spiele ich ihn mal entweder flach oder höher ins Zentrum vorne.
Ja, es ist halt einfach eine zusätzliche Komponente, die in unser Spiel kommt, die uns vielleicht in der vergangenen Saison so ein bisschen gefehlt hat. Weil klar versuchen wir in erster Linie den Spielaufbau flach zu gestalten, aber er kann halt mit seiner körperlichen Präsenz halt sehr viele Bälle festmachen. Und wenn halt die Möglichkeit des Spielaufbaus mal nicht so gegeben ist, dann kann man ihn einfach immer als Zielspieler suchen. Er legt den Ball ab und unsere Flügelspieler danach können dann tiefgeschickt werden.
Ja, kleiner Funfact, Faklam jetzt mit 7 Toren aus den ersten 7 Spielen und damit 1 Tor mehr als die 3 besten Oldenburger Angreifer der vergangenen Saison. Kriegst du die alle auf dem Schirm? Wer hat 6 Tore geschossen letzte Saison?
Tatsächlich nicht. Marc war vorne mit dabei, glaube ich, als Innenverteidiger. Markus.
Genau, Markus Ziyai 6 Tore.
Und der dritte, Vecchi.
Hat auf deiner Position gespielt. Also gegen Schöning.
Ah, Rafa, natürlich.
Genau. Ich glaube, ja. Es war tatsächlich auch Marc Schröder waren, also bei Brandt und Ziyech bin ich mir ganz sicher mit den 6 Toren. Ich glaube, dass Marc Schröder 5 waren und auch Taritas 6, also Vicky Taritas 6 Tore hatte. Da bin ich mir nicht ganz sicher, darauf will ich nicht schwören. Aber auf jeden Fall, ja, hatte der beste Angreifer 6 Tore am Ende der Saison. Da muss man sagen, ist schon ein bisschen eine andere Welt zurzeit offensiv.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ein Stürmer auch sehnsüchtig erwartet wurde bei den VfB-Fans in der Vergangenheit.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Das Thema hatten wir schon häufiger mal hier im Podcast. Da gehen wir jetzt nicht noch mal näher drauf ein. Nico, bevor wir zum letzten Abschluss dieser Folge kommen, muss ich einmal kurz Werbung machen. Und zwar ein kleiner Podcast-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. In Solange ich darf erzählt Journalist Julian Reusch die bewegende Geschichte eines Jugendlichen mit Duchenne-Muskeldystrophie. Nah, ehrlich und mutig. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge. Hört da gerne mal rein. Zum Abschluss. 6 Siege in Serie, Platz 2. Nur Überraschungsteam Jeddelo vor euch. Was geht denn da noch diese Saison? Worauf dürfen wir uns freuen?
Ja, erstmal gilt's für uns als Mannschaft, glaube ich, von Spiel zu schauen, möglichst viele Schwunkte zu holen.
Ich habe das Phrasenschwein leider da oben stehen. Ich glaube, du musst im Nachhinein gleich nochmal was reinschmeißen.
Ja, das Träumen überlasse ich da gerne den Fans. deswegen, wir gucken erstmal auf Samstag.
Okay, Samstag HSC Hannover, quasi dann der dritte Aufsteiger in Folge mit einem Heimspiel, liegt an dieser Spielverlegung Schöningen. Das wäre ja eigentlich auswärts gewesen. Hätte der Nord-RV nicht kurzfristig festgestellt, dass der Auswärtsblock in Schöningen nicht tauglich ist für größere Fangruppen. Das lassen wir auch mal an dieser Stelle weiter unkommentiert stehen. Hast du einen Eindruck vom HSC Hannover? Ist natürlich ein Aufsteiger, deswegen kennst du ihn jetzt nicht aus den letzten Jahren. Hast du schon was gesehen oder kommt das jetzt in der Trainingswoche in den Videoanalysen?
Also sehr intensiv kommt es dann natürlich jetzt erst in der Trainingswoche, gerade was das Taktische angeht. Aber so den ersten Eindruck würde ich sagen, dass es wirklich ein Aufsteiger ist, der versucht auch Fußball zu spielen, der mutig ist, ja, viele Leute halt hat, die noch nicht, glaube ich, so Regionalliga-Erfahrung haben und eher aus dem Umfeld kommen, aber ja, trotzdem eine spannende Mannschaft.
Haben zum Beispiel schon 3-2, ich glaube 3-2 war es, bei Blau-Weiß-Lohne gewonnen, haben 3-3 gegen Kickers Emden gespielt, also nach vorne scheint da schon auch was möglich zu sein. Muss man sagen, ihr habt ja auch 2 Gegentore jeweils die letzten beiden Spiele bekommen, aber ihr habt halt ein paar mehr geschossen. Wir gucken mal, was sich da so ergibt. Wie viele Maihammer ins Tornetz sehen wir in dieser Saison?
Es wird nicht der letzte gewesen sein.
Ah.
Aber eine genaue Zahl möchte ich mich nicht äußern.
Hervorragend. Nico, schön, dass du da warst. Hat mir große Freude gemacht. Wir hoffen natürlich alle, dass sowohl deine Form als auch die Form des VfB Oldenburg weiter so anhält. Drücken die Daumen für Samstag und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
Ciao.